Da klingen sie hinweg, R.E.M. mit Strange Currencies. Wir sind verbunden am Telefon mit Detlef Georgia Schulze. Guten Tag.
Hallo, schönen Nachmittag nach Hamburg.
Schönen Nachmittag nach Berlin. In den November. Wir haben Tweets gefunden, Theorie als Praxis. Da gibt es eine Selbstkritik und eine Auseinandersetzung mit Texten, die firmieren so ein bisschen als, oder eine Überschrift, alles nur Angsthasen. Es geht um eine Antwort von dir auf einen Artikel, den wir nicht gelesen haben. Dauerwelle-Artikel von Peter Nowak in Trend. Und wir haben ja vor längerer Zeit, das ist sicherlich ein halbes Jahr her, mit Peter Nowak hier über sein Buch gesprochen zu der vermeintlichen Unterordnung der Linken unter Regierungspolitiken im Zusammenhang der Corona-Krise oder der Corona-Maßnahmen. Dazu haben wir selber auch eine kurze Selbstkritik auf freie-radios.net geschrieben gehabt, weil wir nämlich das Buch selbst gar nicht gelesen hatten und uns so ein bisschen darauf verlassen haben, dass die beiden AutorInnen da zumindest ein paar zu diskutierende Punkte gerechtfertigt angesprochen haben, was wir aber erst sehr viel später gehört haben bei Thomas Ebermann, dass auch dort bereits ziemlich merkwürdige Querverbindungen in ziemlich merkwürdige Richtungen geschaltet worden sind. Und das gab uns natürlich sofortigen Anlass zu einer Selbstkritik. Vielleicht magst du, wenn ich dich damit nicht jetzt schon überrollt habe, kurz sagen, worum es in diesem Dauerwelle-Artikel gegangen war.
Ja, also in dem der Dauerwelle-Artikel, der erschien, ich glaube, am 10. Oktober zuerst bei DE in die Media und dann ein paar Tage später als Update in der Oktoberausgabe von trend.infopartisan.net. Peter stellt da der These von Wissenschaftlerin und Politikerin, die im Sommer aufgestellt worden ist, dass eine zweite Welle der Covid-19-Infektionen bevorstehe oder vermieden werden solle, entgegen, dass es sich um eine Dauerwelle handele. Also daher resultierte der Titel. Stützt sich dann aber auf Zahlen, die eigentlich gar nicht eine Kontinuität zeigen, sondern stützt sich auf die Zahlen, die im Sommer aktuell waren, wo es ja bekanntlich in der BRD sehr niedrige Infektionszahlen, sehr niedrige Zahlen von Leuten, die im Krankenhaus waren und sehr niedrige Todesfallzahlen gab und argumentierte also noch auf dem Stand einer Presseerklärung, die kurz vor den, ich glaube, vor der zweiten Berliner Demo von dem Corona-Leugnerin Spektrum veröffentlicht worden ist, wo sie sich von diesem Spektrum zwar explizit abgrenzen, aber halt unter Berufung auf die damaligen Zahlen, die da auch schon nicht mehr ganz aktuell waren, aber noch halbwegs aktuell waren, da schon behauptet hatten, es bestehe überhaupt keine Gefahr einer zweiten Welle. Und das hat jetzt Peter im Anfang Oktober, wo ja die Entwicklung viel, viel weitergegangen war, nochmal aktualisiert gehabt. Und das Ganze war politisch dann einerseits auf die natürlich völlig richtige Forderung zugespitzt. Es sei notwendig, das Gesundheitssystem besser auszubauen. Die Frage ist bloß, ob sich so schnell ein Gesundheitssystem ausbauen lässt, wie es bei der Infektionsentwicklung, die wir mit Covid-19 haben, ob das funktionieren kann. Erstens in der kapitalistischen Gesellschaft, wo wir im Moment leben, und zweitens selbst in der sozialistischen Gesellschaft ist das ja nicht eine Sache, die sich von heute auf morgen machen lässt, dass Leute eine mehrjährige Berufsausbildung beispielsweise dann innerhalb von ein paar Sommermonaten nachholen. Und das Zweite, was sozusagen Peters politische Schlussfolgerung war oder ein Beispiel, wo er sagt, die Linke habe es versäumt, sich auf die Freiheitsrechte zu verteidigen und habe beispielsweise in Madrid, wo die linke reformistische Regierung in Spanien, die Zentralregierung, ja die Infektionsmaßnahmen verstärken wollte und jetzt inzwischen auch verstärkt hat, und die konservative Regionalregierung in Madrid dagegen war. Und da fand Peter, eigentlich wäre es die Aufgabe von Linken gewesen, die Position einzunehmen, die Partido Popular in Madrid eingenommen hat. Und das war für mich Anlass gewesen, dann in der November-Ausgabe bei Trend eine Replik darauf zu schreiben.
Ja, dann gehen wir da mal rein. Du fängst ja an mit dem Satz, die Rhetorik von Peters Artikel ist um das Wort Angst aufgebaut. Aber ist Angst wirklich treffend in Bezug auf die vorherrschende Haltung gegenüber SARS-CoV-2 und die dadurch entstehende Krankheit Covid-19? Und falls ja, wäre dann schlecht, dass Angst besteht? Willst du das ein bisschen ausführen?
Ja, mir scheint der Begriff Angst, also es wird vermutlich ja von Peter mit einem bestimmten Grund oder einer bestimmten Intention verwendet worden sein. Und ich denke, es macht einen Unterschied, ob man sagt, es besteht eine Gefahr und man muss wegen der Gefahr vorsichtig sein oder ob von Angst gesprochen wird. Für mich hört sich das so ein bisschen auch nach so einem mackerhaften Tonfall an. Diese ganzen Pussys, die haben Angst vor dem kleinen Virus und Peter bleibt aber standhaft. Das ist ja nicht weit weg von der Rhetorik, mit der Trump beispielsweise über das Virus redet.
Ja, ich fand das dein Einstieg bemerkenswert, auch wie du das jetzt nochmal begründet hast, weil das ja so ein bisschen so, ja, selbst die Herstellung einer Beziehung zu der Rhetorik und dem Auftreten von Trump im Zusammenhang mit Covid-19, der stellt sich hin und sagt, ich bin der tolle Typ, mir kann das alles gar nichts anhaben. Und jetzt haben wir das in Leipzig ja zu 20 oder 40.000 gesehen, ohne Maske. Uns kann das alles nicht anhaben. Das ist tatsächlich ja so ein Mackertum. Und das finde ich gut, finde ich ausgesprochen gut, dass man sich mit der, ob es Angst ist oder wie auch immer, wenn das Wort gewählt wird, dann wird so unterschwellig eine Assoziation hergestellt. Sowas wie Schwächling, stell dich nicht so an. Und damit eingestiegen zu sein, hat dein Text für mich jedenfalls überhaupt auch erstmal die Aufmerksamkeit hergestellt, dass diese Auseinandersetzung mit dem Virus, der anonym unterwegs ist, dass die über ganz viele unterschiedliche Schichten verläuft und auch eben über bestimmte psychologische Mechanismen. Das wäre eine Aufgabe bei Linken, sich auch dem und dieser Komplexität zu stellen, würde ich jedenfalls sagen. Ja, vielleicht im zweiten Punkt. Das hast du eben auch kurz angedeutet. Es ist sehr kurz gesprungen, in so einer akuten Situation, wie wir sie jetzt haben, die Lösung in einer Verbesserung des Gesundheitssystems zu sehen. Eine sehr grundsätzlich richtige Formulierung, aber du sagst vorhin auch, oder gerade eben, selbst im Sozialismus lässt sich bei einem bestimmten Stand nicht aus diesem Stand heraus der ganze Apparat einfach mal vervielfachen. Heute läuft gerade irgend so ein Bundestag von in der Pflege beschäftigten Menschen. Und da gab es so ein paar Interviews zu hören, die davon sprechen, wie sie im Frühjahr alles gegeben haben. Und jetzt, nachdem sie gesehen haben, dass große Teile ihrer Forderungen nicht erfüllt worden sind, und vielleicht auch gar nicht in dem Umfang erfüllbar waren in der kurzen Zeit. Selbst wenn es gewollt gewesen wäre, das ist ja nochmal eine Frage, dass sie jetzt in akuter Erschöpfung sind und jetzt schon wieder auf dem Stand sind, dass sie eigentlich so viel arbeiten müssen und solche Kapazitäten an den Start bringen müssen, wie das im Frühjahr der Fall gewesen ist.
Ja, ich hatte vor ein paar Wochen auch im Tagesspiegel einen kurzen Bericht über eine Untersuchung in Frankreich gelesen, wo ermittelt worden ist, dass die eher schon in dem Bereich hohe Burnout-Quote nochmal gestiegen ist und das halt auch für ein Element in der nochmal viel stärker zugespitzten Situation in Frankreich als in der BRD ist. Das ist ja auch eine Sache, die nochmal überlegt werden muss. Wenn man jetzt im März beispielsweise, da hatte Peter auch schon einen Artikel geschrieben, der auf den ich repliziert hatte, sagt, so, es ist eine Panikmache, es ist alles übertrieben, so wie die Situation damals in Italien, wie sie war, in Deutschland rezipiert worden ist, dann ist das ja auch wiederum eine Position, die so ein bisschen von der privilegierten Position in der EU-Hegemonialmacht der BRD ausspricht. Also hier läuft natürlich auch alles Mögliche schief im Gesundheitssystem. Die Beschäftigten sind schlecht bezahlt, es wurden Krankenhausbetten abgebaut. Aber trotz alledem hat die BRD nach OECD-Zahlen die höchsten Gesundheitsausgaben in der EU. Sie hat die meisten Intensivbetten und sie hat komischerweise nach Bulgarien die meisten Krankenhausbetten insgesamt, also jetzt unabhängig von Intensiv oder andere Betten. Und so, da kann man natürlich relativ entspannt sagen, so hier wird es schon nicht ganz so schlimm werden wie in Italien oder Frankreich oder Spanien, aber das müsste ja eigentlich auch eine linke Position sein, diese Sprechposition hier in der imperialistischen Metropole zu reflektieren. Und das vermisse ich eigentlich in Peters Artikeln auch.
In einem dritten Punkt verweist du darauf, dass es notwendig ist, den Mechanismus des exponentiellen Wachstums der Infektionen zu verstehen. Warum? Achso, das machst du im Zusammenhang mit der Möglichkeit, das Gesundheitssystem angepasst in gleicher Geschwindigkeit ausbauen zu wollen oder zu können, wenn ich das hier richtig verstehe, ne?
Ja, ja. Also das wäre ja noch relativ einfach, wenn jetzt einfach nur jeder Tag oder jede Woche eine gleich große Anzahl von neuen Patientinnen hinzukäme, von denen dann ein Teil auch irgendwann wieder aus dem Krankenhaus rauskommt, oder ob es auch der Anstieg jeden Tag oder jede Woche nochmal höher wird. Das ist ja dann viel, viel schwieriger, da die Kapazitäten entsprechend mit auszubauen oder die Leute so kurzfristig geht es eh nicht auszubilden, aber zumindest vielleicht kurzfristig Leute, die schon eine Pflegekraftausbildung haben, zumindest mal mit Intensivqualifikationen nachzuschulen. Aber das ist regulär halt auch eigentlich eine 2B-jährige Weiterbildung und nicht eine Sache, die mal in einem Sommerkurs gemacht werden kann.
Ja. Dann in einem vierten Punkt beziehst du dich auf von Peter formulierte Begriffe wie Herdenimmunität und dann schreibst du, wobei unklar bleibt, ob er sie durch Verzicht auf Infektionsschutzmaßnahmen anstreben will. Das scheint aber der Fall zu sein, denn du schreibst im nächsten Satz, die Strategie der Herdenimmunität ist in Bezug auf Covid-19 aus kommunistischer Perspektive nicht richtig. Eine Vervielfachung der Infektion zuzulassen würde bedeuten, eine Vervielfachung der Zahl der Covid-19 zu verursachen. Das ist für mich eigentlich mega selbstverständlich. Und warum musst du das noch argumentieren?
Ja, also ich wollte es zumindest überhaupt ansprechen, weil Peters Formulierung an der Stelle so ein bisschen dunkel ist. Er schreibt halt auch für den Fall, dass es zu der berüchtigten Herdenimmunität kommen sollte, müsste das Gesundheitssystem halt möglichst optimal ausgebaut sein, um dann dafür zu sorgen, dass es möglichst wenig Todesfälle gibt. Das ist in dieser Allgemeinheit natürlich richtig, im Konkreten wird es schwieriger, das haben wir gerade schon gesprochen. Und es bleibt so ein bisschen in der Schwebe, was nun, warum dieses berüchtigt davor steht, ob es nur eine rein hypothetische Überlegung ist oder ob er da irgendwie doch mit dem Gedanken flirtet.
Aha. Habt ihr euch auch persönlich darüber unterhalten?
Jetzt nicht. Wir hatten im Frühjahr uns mal getroffen gehabt und darüber persönlich diskutiert gehabt, aber auch nicht lange, es war noch eine dritte Person dabei. Ja, aber wir stehen regelmäßig zumindest per Mail in Kontakt, auch eigentlich eher wegen anderer Sachen, wir sind schon im Gespräch miteinander.
Ja, mir ist jetzt gerade so die Idee gekommen, eigentlich hätten wir ihn vielleicht dazuschalten sollen oder können, dann hätte man manche Dinge auch direkt so austragen können, aussprechen können, besprechen können.
Ja, wäre ich auch auf alle Fälle dafür aufgeschlossen gewesen, das hätte an mir jetzt nicht gescheitert.
Ja, so, können wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir das weil die Situation als Ganze lässt uns ja noch lange, zieht uns ja noch lange in Bann. Ob wir
das steht zu befürchten, ja.
Ja, ob wir das uns nochmal vornehmen. Ja, wir gehen nochmal ein bisschen weiter in deinem Text. Zum Beispiel im fünften Punkt, im sechsten Punkt, den siebten hattest du so ein bisschen schon gerade, in den fünften und sechsten, da weißt du ja ziemlich dezidiert nach, dass er auch irgendwie mit einer falschen Vorstellung von Zahlen unterwegs ist.
Ja, das ist ja nochmal so ein bisschen der Punkt, auf den ich auch schon kurz eingegangen war. Also er bezieht sich auf die Zahlen im Sommer, wo es sehr niedrige Infektionszahlen gab. Die waren zu dem Zeitpunkt dieser schon erwähnten Presseerklärung noch halbwegs aktuell. Da gab es aber in den letzten Tagen vor der damaligen rechten Demo ja auch schon einen leichten Anstieg. Bis zum Oktober war es dann eine deutliche Entwicklung und ja, weder hat das irgendwie entweder verpasst oder weil der Artikel fertig werden musste, keine Zeit mehr gehabt, nochmal zu überprüfen, ob die Sachen, die sie damals in der Presseerklärung geschrieben hatten, noch überhaupt noch aktuell sind. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig dann, wenn es sich um eine dynamische Entwicklung handelt und nicht geschaut wird, ob das, was mal für eine bestimmte Situation zutraf, dann auch noch zwei oder drei Monate später zutrifft.
Aber auch mit der Anzahl der Kreise, der Landkreise, hadert es bei ihm, wenn ich deinen Text richtig verstehe.
Genau, ja. Also er bezog sich darauf, oder in dieser Presseerklärung hieß es, dass zeitweise hunderte Landkreise in der BRD infektionsfrei gewesen seien. Das waren zum Höhepunkt tatsächlich nur irgendwie um die 150. Also es gibt ja auch überhaupt nur um die 400, glaube ich, wenn ich das jetzt selber richtig im Kopf habe, Landkreise und kreisfreie Städte. Also da dann von Hunderten infektionsfreien Kreisen zu sprechen, ist auch schon so ein bisschen übertrieben. Es sind halt insgesamt nur welche im unteren 100er Bereich. Und diese Zahl von 150, die hatte sich halt schon bis zu dem Zeitpunkt der Presseerklärung deutlich reduziert gehabt und dann bis zu dem Artikel bei DE in die Media und bei Trend nochmal deutlich.
Ja, und dann finde ich, machst du einen sehr grundsätzlichen Punkt auf, der, glaube ich, insgesamt in aller Debatte bislang sehr, sehr schwach erst ausgeprägt ist. Ich lese mal deinen Punkt 7. Peter spricht außerdem den Konflikt zwischen der spanischen Zentralregierung und der Madrider Regionalregierung an. Festzuhalten ist, die Regionalregierung verteidigte in diesem Konflikt nicht politische Freiheitsrechte, sondern kapitalistische Freiheitlichkeit zu Lasten des Gesundheitsschutzes um den sich die linke reformistische spanische Zentralregierung immerhin bemüht. Das Beispiel zeigt allerdings zugleich, dass die kapitalistische Produktionsweise den einzelnen AkteurInnen eine kurzfristig egoistische Betrachtungsweise nahelegt. Fast alle fürchten sich vor kurzfristigen Verlusten im kapitalistischen Konkurrenzkampf und an Bequemlichkeit, aber sehen nicht, dass ein Lockdown umso länger dauern muss, je höher die Infektionszahlen erst einmal gestiegen sind, sollen sie dann wieder nach unten gedrückt werden. Dazu gehört ja tatsächlich ein Verständnis davon, wie Kapitalismus funktioniert, als kurzfristig egoistische Betrachtungsweise. Und dann hören wir uns den Gauland im Bundestag an. Schäuble hatte was Ähnliches auch schon ein halbes Jahr vorher gesagt. Der sagt, was Menschenleben angeht, müssen wir eine Kosten-Nutzen-Analyse eingehen. Ich weiß nicht, ob du diese Rede von Gauland auch gehört hast, die er angehört hast.
Nee, hatte ich nicht mitbekommen.
Ja. Ganz geschickt aufgebaut, die Rede so, die erstmal eigentlich nur spiegelt, wie das Leben im Kapitalismus funktioniert. Am Beispiel der Verkehrstoten macht er das und sagt dann schon, auch dort würde ja, wenn auch wenn das so nicht ausgesprochen wird, sowas wie Kosten nutzen, angewendet und so ganz am Schluss dieser Rede sagt er, und das müssen wir für Corona auch so machen. Wenn ich solche Reden höre, auch bei Schäuble im Frühjahr, dann denke ich eigentlich immer so im ersten Moment, das haben jetzt zumindest alle Linken wirklich vom Wesen her verstanden, weil sie verstanden haben, dass das die zugespitzten Formulierungen eines ganz normalen alltäglichen Kapitalismus sind. Und an deinem Text hier zum Beispiel weißt du nach, nö, das passiert keineswegs automatisch oder selbstverständlich bei Linken, sondern selbst das ist erst einmal gründlicher Ausargumentation notwendig, um das dann ins Bewusstsein zu kriegen.
Ja, auch dieses Verkehrstotenbeispiel, das hatte Peter in einem Artikel aus dem Frühjahr, wo ich halt diese erste Replik drauf geschrieben hatte, auch schon mal vorgeführt gehabt. Aber da sieht man ja beispielsweise auch, dass eine Rhetorik, die sagt, so, die Verkehrstoten, die werden einfach in Kauf genommen werden und ausnahmsweise nur bei den Covid-19-Toten kümmert man sich drum. Die stimmt ja auch nicht. Also es sind ja die Verkehrstoten Zahlen im Laufe der letzten Jahrzehnte, Anfang der 70er Jahre, war der Höhepunkt stark gestiegen, weil es ein gesellschaftliches Bewusstsein von dem Problem gab, weil es Forderungen gab, die teilweise in technischen Änderungen bei den Autos führten, teilweise Geschwindigkeitsbegrenzungen durchgesetzt worden sind, verkehrsberuhigte Zonen in Innenstädten und so weiter. Also es ist ja nichts Statisches, sondern es ist eine Sache, die umkämpft ist.
Ja, gesunken sind die Zahlen, nicht gestiegen, das hattest du gerade.
Ja.
Gesellschaftliche Auseinandersetzung insofern. Siehst du denn da bei Peter überhaupt einen Ansatz, emanzipatorisch oder links in diese gesellschaftliche Auseinandersetzung einzugreifen?
Ja, er grenzt sich ja explizit auch mit seinen Co-Autoren in dem Buch, das Buch habe ich allerdings nicht geschafft zu lesen bisher, von diesen rechten Demos ab. Also die waren ja da auch nicht gewesen. Also insofern würde ich schon sagen, argumentieren die drei weiterhin aus einer subjektiv links-emanzipatorischen Position, dass sie Forderungen nach Verbesserungen im Gesundheitssystem aufstellen, ist auch richtig. Das Problem fängt nur an, wenn das eingerahmt wird in eine Position, wo die Gefahr geleugnet wird.
Mhm.
wäre ja eine ganz andere Sache zu sagen, okay, wir erkennen die Gefahr an und wir diskutieren jetzt darüber, ist diese einzelne Maßnahme nützlich oder bringt die gar nichts oder sind die Nachteile, die die Maßnahme hat, viel höher als die Vorteile. Das wäre ja eine ganz andere Ebene der Argumentation, als zu sagen, so es besteht eigentlich gar keine Grund, in Sorge zu sein, das ist alles nur Panik mache. Und an dieser Stelle ist zumindest auf der Ebene dessen, wie die Situation beschrieben wird, es schon sehr schwierig, noch einen Unterschied zwischen der Position von den Dreien und dem Rechten oder wie auch immer Mitte-Corona-Leugnerin-Spektrum zu erkennen.
Mhm. Wie passiert sowas? Deiner Einschätzung nach natürlich. Wir können jetzt da selbst gar nicht fragen.
Tja, weiß nicht, also es ist vielleicht einfach eine. Also dann fangen wir nochmal andersherum. Also ich bin eigentlich eher überrascht, dass, wo die Linke sich ja ansonsten über viele Fragen schnell zerstreitet, dass innerhalb der organisierten Linken ja anscheinend bisher, oder mir ist irgendwas entgangen, keine Gruppen gibt, die jetzt in dieses Leugnerin-Spektrum abgedriftet sind. Klar gibt es unterschiedliche Positionen dazu, was in der Situation nützlich und hilfreich ist und was nicht und so. Aber sozusagen die organisierten linken Gruppen, da scheint es keine zu geben, die die Gefahr als solche leugnen. Und trotzdem denke ich, ist es vielleicht so ein bestimmtes Element von linksradikaler Haltung, erstmal sehr prinzipiell gegen den Staat zu sein und sehr prinzipiell, ohne auf Kontexte zu achten, einfach generell Eingriffe und Regulierungen nicht zu wollen. Und wenn das dann in eine andere Situation übertragen wird als eine Situation, in der die Linke üblicherweise agiert, dann kann das natürlich leicht umkippen. Andererseits denke ich, ist ja Peter aber auch jemand, der in verschiedenen innerlinken Diskussionen, also beispielsweise wenn wir zurückdenken zu der M31-Mobilisierung während der Euro-Griechenland-Krise, da war Peter ja jemand, der richtigerweise gegen eine Szeneorientierung, gegen Kampagnenpolitik immer geltend gemacht hat. Es ist wichtig, sich auf Alltagskämpfe, Betriebskämpfe, Mietenkämpfe und so weiter zu beziehen und sich nicht in so eine Szene-Geschichte zu isolieren von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Wenn man dies sieht, dann ist es ja eigentlich auch kein weiterer Schritt mehr, sich abzugrenzen von der individual-anarchistischen Position, die nur über Freiheit redet und nicht darüber, dass in der Situation, wo eine sozialistische Revolution oder kommunistische Gesellschaft in weiter Ferne ist, es sinnvoll ist, auch Kämpfe um konkrete Ziele, um Reformen, um staatliche Regulierung zu kämpfen. Also es wäre ja niemand vermutlich dagegen, wenn sich Leute für besseren Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz einsetzen. Warum ist es dann aber schlimm, wenn der bürgerliche Staat für Infektionsschutz in der aktuellen Situation sorgt?
Also ich verstehe dich so, dass du den erstgenannten Punkt, also Arbeitsschutz, eben auch als dann gesetzliche, auf der gesetzlichen Ebene durchgesetzt verstehst. Also als so reformerischen oder reformistischen auch im Zweifelsfall. Also so kann man das erklären. Würde das, glaube ich, noch spannender machen, tatsächlich nochmal mit ihm gemeinsam und euch beiden zusammen das weiter zu besprechen. Ich komme mal, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, also ich wechsle jetzt mal zu einem anderen kurzen Text, nämlich du hast eine Selbstkritik geschrieben, weil du veröffentlicht hast bei, keine Ahnung, wie heißen die?
Webseite Neue Debatte kommen.
Ah ja, genau. Willst du das Ganze mal, oder ich weiß nicht, ob ich dich damit überrasche oder wir den ersten Punkt zu schnell abbrechen, Aber ich würde darüber ganz gerne sprechen, wenn du auch darüber sprechen wollen würdest.
Ja, können wir gerne machen, ja.
Ja. Willst du das dann mal vorstellen, was den ganzen Vorgang?
Ja, also womit ich mit Peter und noch einem dritten Genossen Achim ja die letzten Jahre zumindest einem erheblichen Teil unserer Zeit beschäftigt sind, ist ja immer noch so die Arbeit im Nachgang zu dem Links-Unten-Verbot, also dem Verbot von Links-Unten in die Media, was im August 2017 vom Bundesinnenministerium verfügt worden war. Mhm. Und im Rahmen dieser Antirepressions- und Öffentlichkeitsarbeit hatte ich im letzten Jahr mal mich umgesehen nach Medien-Webseiten, wo ich dazu eventuell nochmal was veröffentlichen könnte, und stieß dann, ich weiß gar nicht mehr genau mit welcher Suchstrategie oder über welchem Link, stieß ich auf diese Webseite Neue Debatte kommen. Ich hatte damals schon bei so ein paar Artikeln den Eindruck, dass irgendwie die Überschriften des Lied ein bisschen komisch ist, aber insgesamt dachte ich, hatte ich den Eindruck, eine irgendwie reformistisch, ökologisch ausgerichtete Webseite, wo auch einzelne nicht prominente organisierte Linke dabei sind. Also dachte, das sei noch so irgendwie im Spektrum, und was halt, wenn man was anderes als die üblichen linksradikalen Seiten erreichen will, sei das da sinnvoll, was anzubieten. Und die hatten dann halt von mir zwei Texte veröffentlicht gehabt. Der erste Text war ein Text, wo ich im Nachgang zu der Debatte über das Wieso-Video, die Zerstörung der CDU und die Überlegung von Kramp-Karrenbauer danach, das Internet stärker zu regulieren, diese Diskussion über Pressefreiheit in Relation gesetzt hat zur fehlenden Diskussion über Pressefreiheit in Bezug auf links unten, und einen zweiten Text, wo ich auf dem im letzten Jahr veröffentlichten Verfassungsschutzbericht für das Vorjahr, also für 2018, geschrieben hatte und da mich mit der These auseinandergesetzt hatte, die in dem Verfassungsschutzbericht drin steht und die auch de Maizière damals bei dem Verbot ja verkündet hatte, es sei das erste Verbot einer linksradikalen oder linksextremistischen, wie der Verfassungsschutz sagt, Vereinigung gewesen. Und ich hatte das in Beziehung gesetzt zu der Kommunistinnenverfolgung in den 50er und 60er Jahren, wo ja zahlreiche KPD-nahe Vereinigungen verboten worden sind. In den 70er Jahren wurden dann ein paar antiimperialistische Gruppen verboten. Also insofern, also hatte ich mich mit dieser Legendenbildung auseinandergesetzt, die so ein bisschen suggeriert, wir haben jetzt in den letzten Jahren mal ein paar Neonazi-Vereinigungen verboten, und jetzt war es mal dran, zum ersten Mal angeblich in der Geschichte der BRD was Linkes zu verbieten. Das hatte ich da gerade gerückt. Mhm. Das war also sozusagen das, was ich im letzten Jahr gemacht hatte. Und jetzt stieß ich auf einen Artikel, der auch da auf der Webseite Neue Debatte kommt, veröffentlicht worden ist und gepostet wurde auf einer der Seiten des DIME-Netzwerkes, also DIME ist Do-It-Yourself-Media-Netzwerk, und das sind verschiedene Seiten, die seit dem Frühjahr eingerichtet worden sind, die funktionieren mit einer Software, die spiegeln DE in die Media automatisch und spiegeln sich gegenseitig und sind ein Versuch, über diese automatische Spiegelung ein größeres Maß an technischer Sicherheit für linksradikale Inhalte herzustellen. Also sowohl, um sicherzustellen, dass zumindest eine der Seiten immer erreichbar ist, wenn es von rechten Trollen Angriffe auf DE in die Media gibt, aber auch um staatlichen Vollzug eines eventuellen Verbotes von DE in die Media, wo ja auch öfter mal darüber diskutiert wird und was die AfD fordert, das dann schwieriger zu machen, das durchzusetzen, und dass das nicht so leicht funktioniert, wie das bei links unten passiert ist. Da hatte nun auf einer dieser Seiten jemand einen anderen Artikel, der bei Neue Debatte erschienen ist, und damit kommen wir jetzt wieder zu Corona, nämlich ein Artikel eines ehemaligen Professors an der FU, auch ein ehemaliger Linker aus dem Spektrum kritische Psychologie, der sich auch ablehnend zu den Infektionsschutzmaßnahmen äußert und ja, diese Maßnahmen nur in eine allgemeine Richtung von Repression und Diktatur rückt. Mhm. Ich muss jetzt aber, glaube ich, erstmal gucken, dass ich meine eigene Datei öffne, okay, weil ich nämlich nicht mehr genau im Kopf habe, was da nun eigentlich, was der im Einzelnen genau geschrieben hatte, welche Formulierung der verwendet hatte. Zumindest eine Sache, die ich noch sehr genau im Kopf hatte, wo man dran halt sieht, dass in dieser ganzen Corona-Leugner-Szene es zumindest nur ein sehr kurzer Weg ist, in irgendwelchen Querfrontgeschichten abzustürzen. Dieser ehemalige Psychologieprofessor, der heißt Bruder, der ließ sich dann beispielsweise auch schon bei anderer Gelegenheit von KenFM interviewen. Ja, also jetzt habe ich hier auch die Stelle wieder gefunden. Also der beispielsweise beschreibt auch wohl runter raus die Gefahr, die von SARS-CoV-2 ausgeht und sagte, ich gehe nicht davon aus, dass die Corona-Pandemie so gefährlich ist oder je war, wie immer noch behauptet wird. Dabei haben sich die zu Beginn der entsetzten Bevölkerung prophezeiten 250.000 oder weltweit Millionen Tote nicht annähernd erfüllt. Wir haben aber inzwischen mehr als 1 Million Tote weltweit und hatten auch schon mehr als 1 Million Toten, als dieser Artikel dabei bei den Daimseiten gepostet wurde, gespiegelt wurde. Und da wurde er im Übrigen gelöscht, um das auch noch klarzustellen, zu erwähnen, wie da die Moderationspolitik ist. Und ja, da fühlte ich mich dann so ein bisschen unbehaglich, wo ich da eigentlich im letzten Jahr publiziert hatte oder nahm das dann zum Anlass, mir diese Webseite ein bisschen genauer anzusehen, was ich vielleicht schon im vergangenen Jahr hätte machen sollen, als ich meinen Artikel da eingereicht hatte.
Was ich aber ganz wichtig finde in diesem Zusammenhang, wir leben offenbar in so einer Zeit, du hast das eben gesagt, manchmal sind die Wege ganz kurz zur Querfront, ohne dass man sie so schnell realisiert. Und in so einer Zeit leben wir gerade. Ne? Das deutet sich seit längerem bereits an über Elsässer und so. Aber in diesem Jahr 2020 hat das eine enorme Beschleunigung erfahren. Und da dann zu gucken, wo sind die anschlussfähigen Teilstücke sozusagen, ist halt jetzt auch zur Aufgabe geworden. Das macht man nicht einfach mal so mit einem schnellen, oberflächlichen, dazu ja noch Mausklick oder so. Ne? Das fand ich deswegen ganz wichtig, darüber mit dir auch nochmal gesprochen zu haben. Du wolltest gerade was sagen.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zustimmen würde, dass es sich beschleunigt hat. Also beispielsweise, was ich vorhin schon sagte, dass zumindest die organisierten Gruppen ja anscheinend alle da eine vernünftige Position zu haben, was Covid-19 anbelangt, würde ich das vielleicht nicht unbedingt sehen. Also dieses Querfrontproblem, das gab es ja auch schon früher in der Linken. Also es gab diese eher rechten, antisowjetisch orientierten Teil der maoistischen Gruppen in den 70er Jahren, die dann größtenteils auf dem Realo-Flügel der Grünen gelandet sind. Es gab damals zuerst in dem Westberliner Landesverband der Grünen und dann bei der Alternativen Liste, die prinzipiell linke orientiert war als dieser Landesverband und dann quasi als Ersatz für diesen rechtsunterwanderten Grünen Landesverband war, gab auch solche merkwürdigen Tendenzen, also eine alternative Liste, da war ich zu der Zeit Ende der 80er Jahre organisiert gewesen. Da gab es dann eine Arbeitsgruppe Berlin-Politik, die sich vor allem darum kümmerte, in die DDR zu intervenieren und mit einer neurechten Zeitschrift, ich glaube, wir selbst, die ist die zusammengearbeitet. Also dieses Problem gibt es ja schon länger. Also der Fall, den du angesprochen hattest mit Elsässer, ist jetzt auch ein älterer Fall, hattest du ja auch gesagt gehabt. Dann gab es in der ganzen Diskussion nach 2015 fortfolgende die Auseinandersetzung in der Linkspartei mit Wagenknecht, wo ich auch noch dazu sagen würde, es ist vielleicht auch notwendig, vorsichtig zu sein oder sich genau zu überlegen, wann der Begriff Querfront wirklich treffend ist. Ich denke, es muss unterschieden werden zwischen einer Situation, wo Leute mit Rechten tatsächlich zusammenarbeiten, wie das jetzt beispielsweise ist, wenn man sich als Linker oder subjektiv Linker von KenFN interviewen lässt, oder ob es eine Situation ist, wo Linke bei sicherlich nicht unwichtigen, sondern durchaus zentralen Fragen inhaltlich falsche Positionen haben, aber trotzdem nicht eine Bündnispolitik mit Rechten oder rechten Gruppen machen. Also insofern denke ich, muss man auch bei der Kritik, die ich an Wagenknecht habe, soll ich da auch vorsichtig sein, Wagenknecht als Querfront zu labeln. Und umgekehrt gibt es auch in der Mainstream-Presse, glaube ich, eine Tendenz, auch mit diesem Begriff Querfront großzügig umzugehen, wo dann eigentlich dominant rechte Sachen, wo organisierte Linke gar nicht in Erscheinung treten, sondern allenfalls einzelne verwirrte Leute, die zu labeln. Und insofern würde ich sagen, zu der Auseinandersetzung gehört auch eine eigene Präzision bei der Verwendung des Begriffs, wenn wir wollen, dass der Begriff in den Fällen, wo er wirklich passt, die adäquate Schärfe hat.
Dieser Psychologieprofessor ist aber nach dem, was ich da bei dir gelesen habe, doch ein sehr eindeutiger Fall.
Ja, das würde ich schon sagen. Also dieses Interview. Und dann hatte ich, weiß nicht, ob das jetzt auch in dessen Text war, ob er sich darauf bezogen hat. Also zumindest war das dann ein Text, der auch auf dieser Webseite, wo ich selber geschrieben hatte, was ich damals, als ich da publiziert hatte, nicht gemerkt hatte. Da ist auch noch ein Text von einem ehemaligen Historiker an der Schweizer Uni, Herr Ganser, der zum einen lauter coole Vorstellungen darüber hat, dass die 9-11-Anschläge nicht von Al-Qaida organisiert worden seien und andererseits auch schon bei einer Veranstaltungsreihe auftrat, wo ansonsten Shoah-Leugnerinnen auftreten und der sich von rechten studentischen Internetseite, die sich, die damit wirkt, dass sie für die Ausbildung des patriotischen Nachwuchses da ist, zu interviewen liegt. Also wenn man in so einem Spektrum agiert, dann ist der Begriff ja natürlich vollständig zutreffend.
Du hattest, die Stelle habe ich jetzt nicht hier gerade aufgerufen, aber du hattest auch eine ganze Serie von Internetverbindungen dann dort auch ausgemacht, KenFM oder der taucht da jedenfalls immer wieder auf und da tauchen dann aber auch bekannte Internetseiten auf, die man eigentlich in dieser Richtung nicht so auf dem Schirm hat, wo dann im Einzelnen dann tatsächlich nochmal, finde ich bei dir, dann auch zu lesen, glaube ich, sogar die Aufforderung, man soll dann auch genau hinschauen, was passiert da auf diesen Seiten.
Ja, also beispielsweise ein anderes Beispiel, was ich erwähnt hatte, was ich jetzt aber weder aktuell genauer recherchiert hatte und auch in der Vergangenheit nur mitbekommen hatte, eine andere Seite, die ja explizit aus einem linken Kontext kam, zwar immer schon eher sozialdemokratisch, keynesianistisch, reformistisch orientiert, keine linksradikale Seite, die Nachdenkseiten, die ja noch bis hinein in die vorhin schon erwähnte Griechenland-Euro-Krise einfach eine wichtige Stimme gegen den neoliberalen Mainstream war. Die sind ja mittlerweile auch einerseits wohl über außenpolitische Orientierung und andererseits im Nachgang auf die um die flüchtlingspolitische Positionierung, die Wagenknechtsposition und so weiter in ein dubioses Spektrum abgerutscht.
Ja, genau, das die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das habe ich da auch gelesen bei dir und man hat es jetzt auch schon verschiedentlich gehört, auch von unseren Kolleginnen aus dem Ruhrgebiet. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen versucht, das Material von manchmal sehr schwer zu führenden, wie kann man das am besten beschreiben? Also es geht ja hier darum, auf der Höhe der Zeit analytisch und politisch richtig zu urteilen und dementsprechend dann auch wirksam zu sein. Was diese Zeit eben auch offenlegt, dass es schon auch sowas ist wie eine sehr gründliche eigene Arbeit, die dort zu leisten ist. Vielleicht kannst du noch so ein paar zusammenfassende Worte sprechen.
Gerade nicht eine Zusammenfassung. Nee, ich würde, glaube ich, einfach so enden wollen, dass ich mich bedanke für die Einladung und gerne dafür offen bin, dass wir das nochmal dann zu dritt mit Peter bei Gelegenheit fortsetzen und vertiefen und kontrovers diskutieren.
Ja, das sollten wir tun. Ja, ich bedanke mich auch. Das haben wir ja sehr kurzfristig jetzt hier hingekriegt, innerhalb von wenigen Tagen. Ich war gar nicht sicher, ob das funktionieren würde. Aber ich hoffe, dass wir damit ein paar Sachen angeregt haben nach draußen oder vielleicht auch nur dazu beigetragen haben, in einer Situation, wo sich alle sehr zum Teil jedenfalls oder in großer Anzahl sehr einzeln, vereinzelt diese Fragen vorlegen müssen, diese komplexen und schwierigen Dinge sozusagen systematisch aufzuarbeiten, dass wir dazu dann hoffentlich mit diesem Gespräch auch einen kleinen Beitrag geleistet haben und damit eben auch was Empowerndes in dieser ganzen Corona- und politischen Situation mitgeben konnten. Vielen Dank, Detlef Georgia Schulze nach Berlin. Mittlerweile ist es dunkel, bei euch vermutlich auch.
Ja.
Tiefster November. Dauert noch 4 Wochen, dann wird es wieder heller. Habe ich heute Mittag so gedacht, auf dem Weg hierher ins Studio. Vielen Dank, ja?
Ja, ich danke und dann bis zur nächsten Gelegenheit.
Jo, wir bleiben in Verbindung, ne?
Ja. Tschüss.
Danke, tschüss. Detlef Georgia Schulze hier bei uns im Nachmittagsmagazin nach Jahren mal wieder. Und wir kommen schon langsam an das Ende unserer Sendezeit. Haben begonnen mit R.E.M. und schließen die heutige Sendung ab mit R.E.M.